wunderschön.
Oh, sorry. Einen habe ich noch.
Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu, bei mir ist der Daniel.
Morgen.
Morgen. Und als Gast haben wir heute jemanden, der schon länger nicht mehr dabei war. Freue ich mich sehr. Guten Morgen, Roland.
Moin, moin.
Hi. Bei dir ist wirklich noch morgens. Wir haben eine große, große Zeitverschiebung heute. Sag doch noch mal ein paar Worte zu dir. Du warst ja schon länger nicht mehr dabei.
Ja, hallo. Roland Austin hat der Name. Ich arbeite seit knapp 10 Jahren als US-Korrespondent für diverse deutsche Spiele, Zeitschriften, aber auch ernsthafte Medien wie Handelsblatt und CT oder den legendären Marco Polo Reiseführer in San Francisco, wo wir jetzt gerade 10.14 Uhr am Donnerstagmorgen haben. Von daher in der Tat, moin moin.
Genau, und manche kennen dich vielleicht auch, es erinnert mich immer an die Simpsons, sie kennen mich auch aus Übersetzungsarbeiten für Skyrim oder ähnlichem.
Richtig. Wenn ihr nicht geschimpft habt, dann freue ich mich und wenn doch, naja gut, dann was soll man machen?
Was soll man machen? Und ich kenne dich vor allem als der Hashtaginator. Wenn ich an dich denke, muss ich ja mal an Hashtags denken. Ja. Keiner benutzt so viele Hashtags wie du auf Instagram.
Ah, okay. Aber probier's mal aus. Wenn du ein Bild machst auf Instagram und nichts hashtagst und dann hashtagst, bekommst du deutlich mehr Response und du kommst auch deutlich mehr, kommst mit deutlich schrägeren Leuten in Kontakt halt. Also zum Beispiel ab und zu mache ich einen Sound bei diversen Bands hinter Mischpult und tag dann immer artig die ganzen Geräte, mit denen ich arbeite. Und dadurch bin ich jetzt in Kontakt mit, weiß nicht, Soundingenieuren aus Australien, New York und alle überall und so. Und das ist ganz witzig eigentlich. Die haben halt dann auch ab und zu mal nach den Hashtags gesucht und finden halt dann raus, oh, da gibt's noch einen, der sowas macht und das ist eine nette Sache.
Das Hurra, Hashtags. Das werden wir ausprobieren, Daniel. Dieser Podcast wird gehashtagt.
Ich bitte darum.
So, wir wollen heute reden über ein sehr spoilergefährdetes Gebiet. Deswegen hier auch der Hinweis, wir werden über die Episode 3 maßgeblich, natürlich auch ein bisschen über die zweite Episode, weil wir die übersprungen haben im Podcast, über The Wolf Among Us reden. Wer die Serie, die Spielserie noch gar nicht gehört hat, der kann noch mal ein paar Folgen zurückblättern zur ersten Episode.
920.
Genau, dankeschön. Folge 920. Mit dem werten Herr Lott. Da haben wir auch sehr viel über die Fables-Serie, die Vorlage, die Comic-Serie gesprochen und auch über Telltale an sich so ein bisschen. Also da kann man unbedingt nochmal reinhören, wenn man mit der Serie noch keinen Bezug hatte, ob das Spiel was für einen ist. Da wird dann auch gespoilert und deswegen werden wir jetzt hier gar kein Blatt vor den Mund nehmen und auch direkt über Schlüsselszenen, über Tode, über was auch immer, über Windungen und Wendungen der Episode 2 und Episode 3 reden. So, Spoilerwarnung ist vorweg. Wo fangen wir denn am besten an, Roland?
Wir haben ja beide uns mal so, ich glaube über Twitter, über die vielen sozialen Netzwerke komme ich gar nicht mehr hinterher. Wir haben ja mal kurz mal damals gesprochen schon über die zweite Folge und wir waren ja beide so ein bisschen der Meinung, Mensch, irgendwie, das war ja verglichen mit jetzt auch gerade 1 und 3 ein recht kurzes Vergnügen. Ich habe geschaut, meine Steam-Stoppuhr sagt zum Beispiel, ich habe bei 1 und bei 3 jeweils 2 Stunden gespielt und bei der zweiten Folge oder zweiten Episode nur 1 Stunde. Das war so ein bisschen, vielleicht weißt du da auch mehr drüber, ich habe es gar nicht so tief verfolgen können. Es gab ja angeblich Hacker, die haben irgendwie die Story vom zweiten Teil oder generell von der ganzen Geschichte irgendwie vom Telltale-Server gestohlen oder so und daraufhin mussten die Episode, die eigentlich schon für eine frühere Veröffentlichung angepeilt war, nochmal stoppen und nochmal umschreiben. Weißt du da was zu?
Nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur diese Pole-Dancing-Nummer mitbekommen.
Ja, gut. Ich meine, das ist in den USA immer so eine Sache, da kannst du halt im Vorabendprogramm zeigen, wie einem der Kopf weggeschossen wird, aber wehe, man wird mal irgendwie, sieht da irgendwie nackte Tatsachen, dann ist gleich das Ende des Abendlands da. Also,
Daniel, hast du da was mitbekommen mit dem Story?
Ich habe keins von beiden mitbekommen. Das, was Roland erzählt hat, habe ich jetzt noch verstanden. Und was ist mit dem Pole Dancing?
Die haben die, in der dritten Episode kannst du in dem Stripclub eine Pole-Dancerin zugucken, wie sie an der Stange tanzt. Und irgendeiner der Modder hat sich diese Animationsphase geschnappt und hat die Big B, als er oben ohne in dem Büro steht,
ja, ja,
hat er ihn diese Pole Dance Nummer abspielen lassen und dann bewegt sich Big B eben in sehr obszöner Geste.
Ja, ja, okay, da gibt es so ein GIF dann auch, da gibt es dann auch so ein GIF dafür. Genau. Ja, okay, das habe ich auch schon irgendwie verstanden. Ich muss irgendwie so ein bisschen, ich habe irgendwie die Befürchtung, ich stehe da ganz allein auf weiter Flur, weil mir hat die Episode 2 bisher am besten gefallen. Und ich weiß, Manu, du widersprichst mir da. Bei dir habe ich auf Twitter, Roland, auch schon mit Entsetzen deinen Tweet gelesen zu dem Thema. Und ich habe mich letztens per Zufall nur mit dem Daniel und dem Michi von GameTube unterhalten. Und die waren auch so, ja, Episode 2 war so naja, und ich muss aber sagen, die hat mir von dem Ganzen, also die Zeit oder sowas ist mir jetzt eigentlich egal, die ich damit verbracht habe, aber von der ganzen Dramaturgie und wie sie halt aufgebaut ist und sowas, hat mir die irgendwie am besten gefallen, weil die erste Episode da, ja, da passiert ja noch nicht so viel. Also da geht's ja vorher erstmal darum, dass du vornehmlich die Charaktere und das ganze Setting so ein bisschen kennenlernst, dass dir näher gebracht wird, um was es da geht, wo das alles spielt, so die Rahmenhandlung. Und dann endet es halt mit einem Bang quasi, dass du wissen willst, am Ende mit einem Cliffhanger, boah, was ist denn jetzt los, wie geht's da weiter? Und dann startet Episode 2 gleich mit einem Bomben-Twist, nicht mit einem Cliffhanger, nämlich dass der Cliffhanger aus Episode 1, nämlich dass Snow White eben doch nicht tot ist, und das wird dann aufgelöst und gleich mit einem Twist. Und das fand ich schon mal ziemlich cool. Und dann kommt's am Ende noch mal zu einem Twist. Und nämlich, dass Crane offenbar der erste Verdächtige ist. Beziehungsweise, man weiß ja nicht, ob er den Mord begangen hat. Aber dass er scheinbar diese Sexspielchen, nenne ich es jetzt mal, diese Sexfantasie so ausgelebt hat. Und das fand ich so, okay, da ist eine Menge Twists für eine Episode und deswegen fand ich das, ja, fand ich die zweite bisher, hat mich so von der Handlung her, wenn ich jetzt nur die Handlung betrachte, am meisten gefesselt.
Also mir ging's da, ich muss dir zwar da zustimmen, dass dieser Cliffhanger bei der zweiten Episode, der war ganz okay, aber für mich war der zu offensichtlich, also es war mir zu einfach. Wie Crane, warum soll der denn ein Foto von sich da hinterlassen am Mord? Am Tatort, wo auch das Blut und alles ist, warum soll der da so leichtsinnig sein und da ein Foto von sich einfach liegen lassen, wenn er der Mörder ist? Das hatte ich jetzt irgendwie nicht so. Da fand ich den Cliffhanger in der ersten Episode richtig geil, weil man eben nach der ersten Episode nicht wusste, ja, ist das jetzt Kanon oder ist es nicht Kanon? Also wird sich das an den Comics orientieren oder wird es eine eigene Universumsgesetzmäßigkeit bekommen? Weil Snow White ja auch in den Comics, die ja nach dem Spiel spielen, so was das Setting angeht, da gibt's Snow White auf jeden Fall noch. Von daher fand ich das recht spannend, wie sich das dann da entwickelt. Dass aber dann gleich innerhalb der ersten 2-3 Minütchen einfach Snow White wieder reinläuft und sagt, Jungs, was ist los? Warum guckt ihr mich so an? Da dazwischen ist dann eigentlich nicht mehr viel passiert. Also bis zu dem Cliffhanger mit dem Crane. Deswegen fand ich Episode 2 so ein bisschen lahm.
Also von der Story her würde ich schon sagen, die zweite Episode war nicht schlecht. Wie du schon sagst halt, Dirk, die ganze Sache, die ist schon, du hast halt, ist es jetzt hier, sie lebt wieder oder lebt nicht oder war tot und was überhaupt. Also nur vom reinen Spielen, wobei natürlich auch da, sag ich mal, ganz frech in Anführungszeichen, wie sehr spiele ich bei der ganzen Klamotte überhaupt noch. Ich meine, das Kern-Gameplay inzwischen ist ja nicht mehr so wie bei den historischen Adventures, wo ich alle Zeit der Welt habe. Ich habe halt ein Gespräch, das führe ich mit jemandem und wenn ich halt sage, gut, ich habe jetzt die richtige Antwort nicht gewählt, dann kann ich nochmal mit der Person reden oder ich kann mal in aller Ruhe mit meinen Gegenständen rumpuzzeln. Und ich habe jetzt im dritten Teil auch 2 Gegenstände aufgenommen, die habe ich nie gebraucht. Also das eingesammelte Geld habe ich nie gebraucht. Ein Schlüssel, den ich mir schnappe, den kann ich im nächsten Raum sofort wieder benutzen. Dieses typische Rumgepuzzle gibt es wirklich sehr, sehr wenig nur halt bei den Telltale-Spielen. Und die haben dann einfach die Hauptmechanik des Spiels einfach nur zu sagen, okay, ich muss wirklich unter Zeitdruck eine Entscheidung treffen. Und das ist eigentlich das Hauptspannende. Also zwischen diesem, okay, Panik, die Uhr läuft ab, was sage ich jetzt den Leuten? Und hoffentlich sage ich dann auch das, was ich denke, was ich sage. Motto, ich wähle irgendwie eine Aussage aus, die dann irgendwie einen wilden Fluch endet und auf einmal Snow White völlig gegen mich aufbringt, wo ich auch sage, hallo Telltale, bitte ein bisschen klarer hier die ganzen Sätze mal ein bisschen formulieren. Ja, das ist eigentlich die Hauptaction. Gut, klar, die Quicktime-Events, okay, aber diese Mischung eben aus Story erzählen und Action, die war im zweiten Teil, fand ich, nicht so ausgewogen wie im ersten und im dritten.
Ja, und da fand ich den dritten auch richtig erfrischend, weil man da ja diesen Zeitdruck noch mehr spürt. Weil da wird ja auch immer eingeblendet, um 2 Uhr ist ja dieses Date, also nachts um 2 findet man ja ein Lied, das um 2 Uhr dieses Treffen zwischen Crane und der Hexe oder der Prostituierten? Hexe, glaube ich, gell?
Hexe.
Mit der Hexe stattfindet und dann läuft die Zeit ab und du hast dann bis dahin Zeit und kannst deinen Weg selber bestimmen. Gehst du, du hast 3 mögliche Tatorte oder Locations, an die du gehen magst. Und kannst dann selber entscheiden, wo du hingehst. Und je nachdem, wann du zu welcher Location gehst, hat man auch das Gefühl, dass sich da wirklich die Story so ein bisschen anders entwickelt. Natürlich läuft Telltale typisch dann auch wieder aufs Gleiche raus, was ich auch in Ordnung finde. Aber es war dann schon so, dass eben an der einen Location kam ich dann hin und dann war die Action dort quasi schon vorbei, weil Bluebeard schon vor mir da war und so. Und das fand
ich. Wo bist du denn in welcher Reihenfolge? Bin ich neugierig. Wo seid ihr denn beide hingelaufen? In welche?
Ich bin erstmal im Gebäude geblieben, weil ich dachte, da spare ich Zeit. Also in Cranes Büro. Und dann bin ich zu den zwei Zwillingen.
Ja.
Wo dann Hausmeister war. Der hatte irgendwie schon eine blutige Nase, weil der hat gesagt, da war Bigby schon und dann bin ich zur Hexe.
Ah, okay. Ich habe mir die Brüder gespart. Ich bin erst zum, auch wie du auch gesagt, komm rauf ins Penthouse von Crane und dann rüber zur Hexe, weil ich mir dachte, der Blaubart, der wird sie schon aufmischen, die beiden. Der hat ja auch schon im zweiten Teil zuhauen wollen beim Verhör. Und deswegen sage ich, komm dann gleich direkt zur Hexe hin.
Daniel, was hast du gemacht?
Ich überlege gerade. Ich glaube, ich war auch erst im Penthouse und dann war ich bei den Brüdern und dann bei der Hexe.
Das ja, so war wie bei ich.
Mir die Reihenfolge, ja. Ah, okay. Aber bei mir hatte der eine blutige Nase? Nee, der hat da geputzt bei mir, der Typ. Und dann habe ich es doch anders gemacht. Jetzt bin ich selber verwirrt. Nämlich schon ein bisschen länger her.
Also der hat ja schon geputzt, aber da konnte ich nichts mehr machen. Also da war das irgendwie schon alles.
Okay, nee, ich konnte dann da wirklich nochmal irgendwie suchen. Und der ist auch so ein bisschen, der putzt erst im Gang bei mir. Und dann sagt er so, ja, ich weiß nicht, eigentlich kann ich dich nicht reinlassen. Und dann musst du halt so ein bisschen, ja, aber ich bin der Sheriff. Und das ist Official Sheriff Business und so. Und dann kannst du ihn halt überreden und dann lässt er dich rein. Und ist dann immer so, ja, du merkst dann schon, so weißt du, er kratzt sich dann so hinterm Ohr und so, ja, ich weiß auch nicht und so, und ich möchte ja auch niemanden irgendwie belasten und aber ich möchte auch dem Sheriff nicht im Weg stehen und dann ermittelst du da so ein bisschen und kannst halt quasi auch in den ihren Aktenunterlagen quasi rumgucken, kannst auch da über andere Charaktere nochmal irgendwie Sachen finden und dann siehst du halt, dass die immer diese Botengänge haben und offenbar ja auch die anderen Leute so mit dem Wissen, was sie haben, da erpressen und dann war ich dann ganz am Ende bei der Hexe. Aber was
hängt ihr vielleicht ein bisschen davon ab, wie lange hängt vielleicht, sorry fürs Unterbrechen, hängt vielleicht ein bisschen davon ab, wie lange du in dem jeweiligen vorigen Ort bleibst, oder? Wenn du sagst, ich habe jetzt meinetwegen mit diesem Grinseburschen lange gesprochen und den verhört. Vielleicht habe ich dadurch halt Zeit verspielt, die ich sonst anders hätte noch einsetzen können oder so.
Mhm, ja.
Ja. Und wie lange man mit Check verbringt wahrscheinlich auch in dem Moment.
Ja, stimmt. Was bei jetzt mit Gameplay oder sowas ist ja eh immer so eine schwierige Sache. Also was Roland, du sagst, das stimmt schon, weil ich meine, es ist eigentlich absurd, dass man sowas noch Adventure nennt, weil viel zu Adventuren gibt's ja eigentlich nicht mehr. Es ist ja eigentlich wirklich interaktiver Film. Mehr geht ja nicht.
Visual Novel würde ich eigentlich
genau, schon sagen. Genau, weil man, es ist ja noch weniger als bei Walking Dead, wo man ja zumindest ab und zu vielleicht noch mal einen Bereich hat, wo man irgendwie rumläuft und mit irgendwie wählt, was man jetzt zunächst mal als nächstes macht oder wo man möglicherweise dann doch mal irgendwie eine kleine Rätsellösung hat. Und hier drückt man ja wirklich nur weiter, weiter, weiter oder entscheidet sich mal, gehe ich jetzt zu A, B oder C als nächsten Schauplatz oder hau ich dem Typen jetzt eine rein oder quasi back ich off, damit der irgendwie sich möglicherweise beruhigt und so. Aber im Grunde drückt man eigentlich nur halt Knöpfe, dass es weitergeht und entscheidet halt so seine eigene Story. Umso schlimmer, dass es eben technisch so aufwendig ist und trotzdem ruckelt wie die Sau.
Ja.
Echt? Ruckelt's bei dir?
Auf der Xbox katastrophal. Also das haben sie auch in der dritten Episode nicht irgendwie hinbekommen, das mal irgendwie ein bisschen zu verbessern mit einem Patch oder so, dass das ein bisschen runterläuft.
Oh, ich spiele eigentlich auf einem wirklich jahrealten Quad-Core-PC und da ruckelt eigentlich gar nichts, muss ich sagen.
Das ist echt unglaublich, was auf der Xbox da abgeht mit der Engine. Aber das ist auch jetzt nicht typisch Wolf Among Us, das ist einfach die Engine auf der Xbox. Das ist bei The Walking Dead auch nicht viel besser. Was ich richtig geil fand an der zweiten Episode, Daniel, um dir mal ein paar Schritte entgegenzukommen, war ja die ganze Sequenz mit Georgie Porgy. Den kannte ich überhaupt gar nicht. Also diesen schwer tätowierten Besitzer des Pudding and Pies. Das war doch in der zweiten Episode, gell?
Ja.
Jo.
Kanntet ihr diesen Charakter? Also man muss bei das Spannendste bei Fables ist ja immer zu überlegen, okay, an welchen Märchencharakteren orientiert sich denn jetzt dieser Charakter, den ich da gerade getroffen habe? Und der Puddington Pie ist ja hier jetzt so ein Stripclub und Georgie Porgy, mir sagte das überhaupt gar nichts. Ich habe dann auf Wikipedia mal geguckt. Das ist irgendwie so ein ganz berühmtes englisches, so ein Kinderreim. Kanntet ihr auch nicht, oder? Oder kommt es euch bekannt vor?
Ich kann es nicht.
Nee.
Nee, aber der war auf jeden Fall, glaube ich, sehr anders als im Kinderreim.
Wahrscheinlich ist davon auszugehen, ja.
Na, ich meine auch die kleine Meerjungfrau, die war ja auch keine Stripperin im Märchen, also von daher ist die auch durchaus anders, ne?
Ja, fand ich aber sehr cool, wie er gesagt hat, und was ist mit deinen Füßen? Ja.
Was ich so ein bisschen an der dritten Episode besser fand, oder also nicht besser, aber halt, dass es dort ein bisschen märchenhafter wird, weil, also mal ganz ehrlich, die ersten zwei Episoden ist es ja eine normale Krimi-Geschichte. Das ist zwar immer nett, dass es so Anspielungen und dass du diese Charaktere dann auch triffst, die dann aus den einzelnen Märchen sind, aber im Grunde genommen, ja, könnte dieses Zeug, was die da nehmen, könnte auch irgendeine Droge sein oder sowas. Also das heißt, es sind halt komische Charaktere, dass du halt dann den Frosch triffst, der da irgendwie unten diese Anliegerwohnung hat, diese Hausmeisterwohnung und so. Aber eigentlich ist es ja eine relativ normale Krimi-Geschichte und ich fand, diese Fables waren da noch gar nicht so wichtig. Und ich habe jetzt im dritten Teil, wo es ja noch diese Szene gibt, wo dann der Wolf tatsächlich erstmal zum Wolf wirklich wird, habe ich gemerkt, oh, jetzt wird es mit diesen Märchen auch ein bisschen wichtiger. Und jetzt entfernt sich so ein bisschen von der normalen Krimi-Geschichte, die ja schon immer diese, ja, Film Noir, New Yorker, abgehalfterter Cop, das ist schon alles sehr klischeehaft und jetzt wird's ein bisschen märchenhafter. Oder habt ihr das nicht so gesehen? Liege ich da irgendwie völlig falsch mit meiner Einschätzung?
Also märchenhaft vielleicht deswegen allein schon, weil ich weiß nicht, wie viele Patronen, Pistolen, Kugeln jetzt der Wolf sich in der Folge eingefangen hat und immer noch lebt. Also da dachte ich mir, also Freunde der Nacht, gerade gegen Ende, wo die halt auch mit dir ein bisschen spielen und sagen, so, du drückst hier auf deinem Quicktime-Tasten und drückst eigentlich drauf und dann nehmen sie es doch wieder weg und du kriegst wieder Kugeln in den Wams geballert. Also ja, da dachte ich auch, also Leute, da macht ihr gerade so ein bisschen, geht ja ein bisschen sehr ins Märchenhafte über. Also sonst von der Story her, und dass es diesmal märchenhafter als bei den letzten beiden Wahlen war, könnte ich so gar nicht sagen. Also im ersten hast du halt die abgehalfterten Charaktere ein bisschen mehr gehabt, im zweiten, der Meister mit seinem Schneewittchen-Fetisch und so, also könnte ich jetzt nicht so sagen.
Was hast du denn? Märchenhafter nicht, aber es wird halt insgesamt mystischer. Also es kommen mehr diese Fable-Zwischenwelten kommen mehr zu Thema. Also das fand ich bei der zweiten schon auch. Dieser Stripclub, wie gesagt, dass es ein Märchencharakter ist, das hat man ja nicht mal gemerkt. Und wenn die Anspielung nicht mit der Meerjungfrau gewesen wäre, dann hätte man das auch nicht. Dann wären das halt irgendwelche Stripperinnen gewesen. Also da gab es ja recht wenig Bezug. Und Beauty and Beast ist ja eigentlich auch bis jetzt nur eine normale Beziehungsproblematik. Dass er jetzt ein Beast ist, kam jetzt ja auch noch nicht so zum Tragen. Also die haben halt einfach Beziehungsprobleme.
Wer sind denn die zwei Privatdetektive? Welche Märchen? Das habe ich irgendwie nicht verstanden.
Diese zwei Zwillinge?
Ja.
Weiß ich auch nicht genau. Die kannte ich jetzt auch nicht so direkt, ne.
Welche meint ihr jetzt gerade?
Ja, die Schläger, die zwei Schläger-Typen.
Ah, Deedle Doom und Deedle Dee oder so. Ich meine, das ist eine aus einer amerikanischen Story. Die kommen ja, habe ich passives Wissen über die, also das habe ich schon mal gehört hier. Die
Namen kamen mir auch bekannt vor, ja, genau.
Aber ich konnte sie halt irgendwie nicht genau zuordnen, weil sie mir jetzt nicht aus dieser klassischen Grimmschen Universum, wenn es mal so nennen darf, irgendwie bekannt vorkamen. Und ich auch die Comics nicht gelesen hatte und mir das irgendwie nicht so ganz irgendwie klar war, wo die eigentlich herkommen. Aber im Grunde ist es ja
Alice,
auch wurscht.
Von Alice im Wunderland oder so? Ich glaube, die kommen in dem Disney-Alice-Film auch vor, diese zwei dicken Zwillinge.
Okay.
Irgend sowas.
Ich meine, Grendel ist ja auch nicht Kern Grimm, Grimms Märchen oder so. Also, wer ist überhaupt die Kollegin von der Meerjungfrau, auch in einem Stripclub? Wisst ihr da, was es für eine Märchenfigur ist? Die ist mir bis heute nicht eingefallen.
Die ihm dann hilft, oder was? Meinst du die?
Es gibt ja bei der Beerdigung zwei Mädels aus dem Stripclub. Einmal die kleine Meerjungfrau.
Ach, und die Türsteherin.
Genau, die mit kurzen Haaren. Und da wisst ihr, wer das sein könnte?
Ich weiß es auch nicht. Manu?
Nee, weiß ich nicht. Nee.
Wir sind ja wieder toll vorbereitet.
Ja, ich habe jetzt hier das mit dem Tweedledee von Alice im Wunderland. Definitiv.
Okay. Ja, aber da ist, steht auch das Urteil noch aus, ob das wirklich so stimmt. Oder
nein, das habe ich gerade nachgeguckt, das stimmt.
Ah, okay. Ja, was mich, das Einzige, was mich so nervt, und das hat mich auch bei Walking Dead immer genervt, ich finde die Abstände zwischen den Episoden tatsächlich zu groß. Also ich habe jetzt ja wirklich Glück gehabt, oder was heißt Glück gehabt, ich habe halt lange gewartet und konnte jetzt 3 an ungefähr in innerhalb von einer Woche spielen. Aber ich finde halt irgendwie die Wartezeiten, also das, also ich, da dürfte eigentlich maximal ein Monat im Idealfall nur 2-3 Wochen zwischendrin sein, weil sonst finde ich, muss man da immer zu lange warten. Und man sieht's ja jetzt schon, dass ich weiß schon nicht mehr ganz genau, in welcher Reihenfolge habe ich die besucht und wer war nochmal der Charakter. Und also ich weiß nicht, ich finde so dieses Episoden-Storytelling eigentlich gar nicht so verkehrt. Und man merkt ja auch, dass so ein Episoden-Story auf einmal auch eine ganz andere Spannungskurve hat, weil es halt eher dieses serielle Erzählen hat, dass du immer so eine Episode hat, so einen Spannungsbogen und der endet mit dem Cliffhanger, dass du wissen willst, wie es weitergeht. Aber selbst bei einer TV-Serie kann ich halt irgendwie nach einer Woche die nächste Folge im Zweifelsfall sehen.
Mhm. Geht mir ganz genauso. Also das Grundmodell von Telltale war ja auch immer monatliche Abstände. Und das Team wächst ja auch abartig schnell. Also so viele Projekte, wie die gleichzeitig immer anfangen. Und dann wird hier noch irgendwie James Bond angekündigt und da noch irgendwie Borderlands wird jetzt auch noch irgendwie lizenziert. Da geht ja schon ordentlich was ab. Aber mir wäre es auch lieber, sie würden irgendwie 1-2 Serien weniger produzieren und dafür irgendwie auch wirklich regelmäßig im Monatsrhythmus diese Pakete releasen, weil ich höre von ganz vielen Hörern und so auch, dass sie sagen, ja, okay, dann warte ich halt einfach, bis alle 5 Episoden raus sind und dann spiele ich es am Stück. Ja? Weil einfach so, es ist ja immer so ungewiss, wie lange man warten muss und dann vergisst man halt auch wieder sehr viel.
Geht also im Idealfall war ja bei denen 1-2 Monate. Und diese riesenlange Pause zwischen dem ersten und zweiten Teil, ich gucke gerade Oktober bis Februar, das waren ja dann doch schon nicht die nicht mehr 2 Monate. Das war wirklich wohl. Guck da mal nach, da gibt's die spannendsten Verschwörungstheorien halt, dass irgendwie die Story bekannt geworden ist und dass eben halt die 2. Episode schon fertig war und die eben halt nochmal gescrappt werden musste und komplett neu erzählt werden musste. Deswegen war die eben auch im Anführungszeichen kürzer oder hatte weniger interaktive Elemente als jetzt 1 und 3 zum Beispiel. Mhm. Und naja, jetzt haben die jetzt zwischen der 2. und 3. sind es gerade mal 2 Monate gewesen. Damit kann ich eigentlich leben. Also klar, 6 Wochen und 4 Wochen wären noch besser, aber wenn es dann 2 Monate sind, ja, dann hast du halt das Ding in einem Jahr, ja, 8-10 Monate durch oder ne, ja, in 8 Monate, weil du ja schon die erste raus, also 8 Monate, halbes Jahr, das geht eigentlich noch. Das ist ja fast wie eine US-TV-Serie mit einer großen Winterpause oder so.
Ja. Aber insgesamt finde ich, freue ich mich trotzdem jedes Mal drauf. Also auch wenn die Abstände jetzt einen Ticken zu lang sind, ich finde, von den ganzen Telltale-Spielen ist es bis jetzt eigentlich mein Lieblings-Telltale geworden. Also ich war jetzt nicht der große Comic-Kenner der Serie. Ich habe vor dem Spiel den ersten Sammelband habe ich mal geschenkt bekommen von Fables und habe das angefangen. Aber das Spiel hat mich wirklich total gefesselt, weil ich einfach so dieses Noir-Setting und dann auch so diesen Reiz, den eben Fables mitbringt, dass man immer auch überlegen kann, wer ist denn das jetzt und was passiert jetzt wohl mit dem und dieses Mystische. Aber auch, wie Telltale das grafisch umgesetzt hat, finde ich großartig. Also es gefällt mir so von der ganzen, vom Gesamtpackage gefällt es mir echt noch besser als The Walking Dead. So, storytechnisch ist The Walking Dead, die erste Episode, zwar besser gewesen bis jetzt, aber das wird sich ja noch zeigen, was sie sich da jetzt da noch für die Episode 4 und 5 ausdenken, wie sich das dann abschließt. Aber so als Insgesamtpaket finde ich es bis jetzt sehr, sehr cool.
Grafikstil gefällt mir auch sehr gut, weil ganz oft habe ich so ein bisschen diesen Sin City-Effekt, also dass ich dann halt davor sitze und eigentlich einen Film gucke oder jetzt hier ein Spiel spiele, bei mir denke, okay, das, wenn du jetzt einen Screenshot machen würdest, das könnte 1:1 so im Comic sein, weil du erkennst dann ganz oft diese Comic-Techniken, dass so bestimmte ich nenne sie mal Kameraperspektiven, aber so, dass du sagst, okay, ich kenne den Comic nicht, aber ich könnte mir jetzt vorstellen oder es würde mich nicht überraschen, wenn das Bild genau so drin ist im gedruckten Comic und sie das auch absichtlich jetzt quasi so als Bild so gewählt haben für die Kenner der Vorlage, damit die dann in dem Moment so sich denken, ah, siehst du, genau so schaut es nämlich aus. Und das gefällt mir auch tatsächlich ganz gut. Und auch immer mit diesen Spielen mit den Farben, so dass der Hintergrund manchmal ganz reduziert ist oder nur so eine schwarze Hausfront und du siehst halt die weißen beleuchteten Fenster nur so rausstechen und du brauchst eben gar nicht so viel, um darzustellen, was du dann jetzt eigentlich da, was du jetzt da genau siehst.
Ja. Da würde ich auch sagen, Optik und auch Musik, die muss man nochmal preisen halt an der Stelle halt auch, die machen schon, also so sehr wie bei jetzt in Wolf Among Us, habe ich mich eigentlich in keinem Spiel bisher wie in einem Comic gefühlt, den ich selber spielen kann. Klar, da gibt's mal irgendwie alte Adventures, tralala, aber wie du schon sagst, die Kamera, oftmals gibt's dann irgendwie nur eine Sekunde oder eine halbe Sekunde neue Perspektive, die einfach keinen sinnlichen Nährwert hat, außer halt Spannung zu erzeugen oder einfach zu sagen, so, jetzt machen wir mal kurz hier einen Cut und das haben die schon sehr, sehr professionell hinbekommen halt auch, so die Dialogen, die Kameras wechseln und so, also, oder auch ein paar kleine Insider. Es gab dann, mich gestern lachen müssen, auf dem Taxi, mit dem der Wolf dann zu einer, zur Brücke fährt, steht dann oben drauf eine Werbung für Oceanic Airlines und dann so Sachen, also es ist schon sehr nett, wie viele kleine Insider drin versteckt sind in dem Spiel.
Mhm. Ja. Manu, ich habe noch eine Frage an dich, und zwar, weil du ja die Vorlage kennst, beziehungsweise den ersten Teil, und das jetzt auch, da greife ich jetzt auch nur auf das Wissen, was der Daniel von GameTube, was ich ja schon angesprochen hatte, mir gesagt hat, der hat gesagt, ja, naja, ich kenne halt quasi schon den Status quo am Ende, also ich weiß, wie es ausgehen wird, beziehungsweise ich weiß, welche Charaktere am Ende wie dastehen, und das nimmt mir so ein bisschen, ja, ein bisschen die Spannung so, weil es geht jetzt eher nur so darum, wenn man die Vorlage kennt, wie kommt's dann dahin? Also wie kommen wir zu diesem Punkt? Aber ich kenne den Endpunkt schon, was jetzt bei mir völlig wegfällt, deswegen kann ich das nicht vergleichen. Aber ist das auch sowas, was du verspürst, dieses, naja, ich weiß jetzt halt, mit Snow White kann nichts Schlimmes passieren, weil die gibt's ja noch im Comic.
Ja, genau, das war das, was ich auch meinte. Dadurch, das fand ich an der ersten Episode eben auch mit Gunnar zusammen so erschreckend, dass man eben am Ende den Snow White-Kopf findet, weil man in dem Moment wirklich verunsichert war. Ja, Moment mal, aber die kommt doch im Comic noch vor. So, ja. Was passiert da? Wobei aber bei Fables kann das ja alles bedeuten. Also die Fables an sich sind ja erstmal unsterblich. Das sieht man ja auch an der Szene da am Ende, wo er von der Bloody Mary zusammengeschossen wird. Und von daher fand ich das schon eine sehr clevere Auflösung, wie sie das hingekriegt haben. Und hätte aber trotzdem ja noch sein können, dass Telltales quasi die Erlaubnis hat, okay, ihr dürft mit den Figuren machen, was ihr wollt, ihr müsst euch nicht an den Comic richten. So wie ich das jetzt aber verstanden habe, was sie mit dem, hat der Autor jetzt bestätigt, der Comics, dass es Kanon sein wird. Also das, was jetzt da in den Spielen passiert, gehört dann wohl auch zum Gesamtkanon dazu, und von daher kann ich das schon nachvollziehen, was der Michi gesagt hat, oder wer hat's?
Daniel
gesagt hat, dass er dann halt weiß, wie es ausgehen wird, aber ja gut, mein Gott, das wusstest du bei den Star Wars Episoden Filmen vorher auch, wer der Böse werden wird, weißt du, wie ich meine? Deswegen hätte es trotzdem gut werden. Ja eben, aber deswegen hätte es trotzdem gut werden.
Sehr gut.
Also
sehr
gut, die, das ist halt diese typische Prequel-Problematik. Aber ich glaube, da kann noch genügend passieren, weil diesen Crane zum Beispiel, den, das hat Gunnar auch in der ersten Episode schon gesagt, der ist nicht mehr der Bürgermeister in den Comics, wenn es losgeht. Also von daher ist mit dem ja eigentlich noch alles offen und alles machbar, dass Bigby und Snow White da sind und auch irgendwie Jack und so, dass man die alle wieder trifft.
Klar, aber der Crane ist ja eigentlich schon dann, nach allem, was wir bisher wissen, mehr oder weniger entmachtet. Also es kommt ja dann raus, dass er dann quasi gesteht und sagt, ja, es tut mir alles leid und so, und ich lebe da meine Fantasien quasi aus. Und dann tritt er ja mehr oder weniger zurück, wenn ich es so richtig verstanden habe. Und er sagt zwar, ich bin nicht der Mörder, aber ich bin auch nicht derjenige, der dieses, ja, ich nenne es mal Fable-Universum noch weiterführen sollte in meiner Position.
Ja, ich meine, also was Crane gemacht hat, das, was alles rausgekommen ist in der dritten Episode, da kannst du natürlich nicht im Amt bleiben. Das ist ja klar. Kannst ja nicht mit deiner, du weißt schon, was ich meine.
Aber sind die wirklich unsterblich alle? Ich meine, wir haben doch in der ersten Episode zwei Todesfälle gehabt oder so. Also so unsterblich kommen die mir auf einmal gar nicht mehr vor. Oder auch die Schwester von der Lissy da oder so. Also eigentlich unsterblich?
Nee, nicht ganz unsterblich. Das hatte ich eben auch. Da müsste man vielleicht mal einen Fables-Kenner fragen. Aber so wie ich das verstanden habe, vielleicht wenn du den Kopf abhackst oder so. Weil okay. warum sollten sonst die Köpfe da liegen? Das waren ja auch Fables.
Also so Highlander-mäßig, die ganze Sache. Also beim Highlander muss auch der Kopf abgehackt werden.
Dieser Kopf von Snow White, das war ja diese Prostituierte mit diesem Eselskostüm. Da haben sie doch auch nachgeguckt, wer das war. Das war ja ein relativ unbekannter Märchencharakter. Das heißt, den kann man ab und zu dann mal opfern für die Gesamtstory, wenn der Autor nichts mehr mit denen vorhat. Aber so ganz unsterblich sind sie nicht, nee.
Ich meine, wir haben schon eigentlich drei Tote gehabt, wenn du so willst. Der im ersten Teil sich auch der Mann von Ding ist irgendwie auch erschossen. Helft mir mal. Da gab es auch im ersten Teil diese Wahl, ob man, es war auch letztes Jahr im Oktober, ob man jetzt zuerst zur Wohnung von wer war sie, allerlei Rauch oder sowas halt und ihrem Mann oder anderswo hinfahren würde. Und ich bin jetzt anderswo hingefahren, habe dann daraufhin ihn halt nur noch tot aufgefunden.
Ja, der Prinz Lawrence oder sowas war das doch, oder?
Genau, genau, ja. Genau. Also von daher gibt's dann schon, und der hat sich ja auch erschossen. Also von daher denke ich mir, okay, der Wolf, die ganzen Magazine werden in den Wolf geleert, ja. Aber er schüttelt sich kurz und steht wieder auf.
Das fand ich auch ein bisschen zu übertrieben. Also das habe ich mich dann auch gefragt, was das sollte. Es war ja schon offensichtlich genug, welche Hoheit diese Bloody Mary in der Situation hatte. Warum sie es dann so arg übertrieben haben.
Das wollte ich jetzt auch nochmal fragen. Ist diese Bloody Mary, ist die doch nur so, ich nenne sie mal so die Handlangerin von irgendeinem Größeren, oder? Weil in dem Auto sitzt doch noch einer.
Ja, genau,
das ist auch verstanden. Das ist der Crooked Man im Auto, der ja auch schon von vielen erwähnt worden ist, als irgendwie einer, der mehrere Läden in der Stadt hat, der irgendwelche Fäden zieht und so weiter. Das hat der Erzbösewicht, in Anführungszeichen. Okay.
Aber man weiß noch nicht ganz genau, was eigentlich hinter dem steckt oder ob er überhaupt der Bösewicht ist, weil manchmal ist es ja so Elusive Man-mäßig nicht so ganz klar oder wird bis so lange im Dunkeln gelassen, so ungefähr.
Hm. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ich weiß nur, dass es eben diese, jetzt momentan unser Wissen nach, ist es eben nicht mehr der Crane, der auch die Tweedledee und so geschickt hat, sondern eben dieser Crooked Man. Mhm.
Hat es jemand eigentlich von euch geschafft, weil wir gerade die Frage hatten, den zu retten am Anfang der ersten Episode, was Roland angeschafft? Also beziehungsweise ich habe es auch nicht geschafft, dann bleibst ja nur noch du, Manu.
Bei mir war der auch tot
und dann lag halt noch dieses blutige Messer daneben und dann...
Ah nee, tot war er noch nicht, ich konnte noch mit dem reden, ja.
Irgendwas gut, reden konnte ich auch noch ein paar Worte halt, aber du kannst dir seinen Tod verhindern. Also da gibt's ja ein Achievement wohl irgendwie auch, oder du kannst, wenn du dir anguckst, deine Wahlmöglichkeiten am Ende jeder Episode, da kannst du mal sehen, so und so viel Prozent haben den gerettet oder haben den irgendwie noch lebend.
Ich fand's aber ganz gut, und das hat mir auch bei Walking Dead immer cool gefallen, dass du dann auf der Xbox, ich glaube, das sind ja dann immer nur die Xbox-Zusammenfassungen und nicht quasi über alle Plattformen hinweg, da haben irgendwie, glaube ich, nur 5% oder sowas haben den auch gefoltert während des Verhörs, den Woodman. Und da habe ich mir gedacht, na ja, siehste, dann sind die Leute dann offenbar doch noch nicht so verroht von Spielen, dass sie dann irgendjemand im Verhör foltern.
Genau, oder den Tweedledee kann man sich doch auch entscheiden, ob man den tötet oder nicht.
Ja, genau.
Und?
War auch relativ viel, haben den leben lassen, also die ganz, ganz große Mehrheit.
Ich hab den auch ziehen lassen, ja. Habt ihr leben lassen? Ja. Ich nicht, ich hatte den Faxen dick. Ich muss mal jetzt hier als Wolf ein Exempel statuieren, hab den dann entleibt quasi.
Okay, und wie fühlt man sich dann, wenn man dann am Ende die Zusammenfassung sieht, so, ja, du und 4% andere blutrünstige Menschen?
Nee, 47% haben den,
PC-Spieler
neigen eher. Typische auch. PC-Spieler.
Die spielen, weiß ich nicht. Aber die Vorschau hat sich dann daraufhin schon bezogen, fand ich nett, also, weil es gibt ja immer diese Milliarden von, so und so wird sich daran erinnern. So und so bemerkt dies nicht, wo ich mir sage, okay. Aber im Endeffekt hat es bisher noch herzlich, herzlich wenig Auswirkungen halt. Aber jetzt in der Vorschau auf die vierte Episode hieß es dann, ja, wenn rauskommt, dass die Leute merken, dass du den umgebracht hast, dann ist alles vorbei und so weiter. Also dachte ich, okay, jetzt wirkt sich schon ein bisschen aus, die ganze Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich es normal spielen werde, ihn nochmal umbringen soll oder ihn leben lassen soll. Mal gucken.
Das fand ich übrigens das Lustigste an der Episode 3. Man ist doch dann in der Bar, wo die alle nach ihren Medikamenten dann auch noch anfangen zu trinken und völlig im Delirium sind. Mhm. Eben die Trolldame und vorne auch der
Grendel.
Der Grendel, genau. Und das ist doch so großartig, der ist doch so dermaßen dicht. Und du fragst ihn dann irgendwas und dann sagt er, Grendel will not remember this.
Ja, stimmt.
Ja, fand ich unglaublich lustig. Musste ich sehr lachen an der Stelle.
Ja.
Ja, insgesamt fand ich es von der Dynamik echt sehr, sehr, sehr spannend, auch wie man da in der dritten Episode losgegangen ist. Und ich fand es durchaus packend, jetzt rauszufinden, wer, also diesen Zeitdruck habe ich auch wirklich gespürt. Ich habe zwar bei der Hexe war mir sofort klar, dass das kleine Mädchen die Hexe ist. Das war irgendwie so offensichtlich, weil die sich auch so komisch verhalten hat.
Das kleine Mädchen hätte noch Crane sein können. Ich dachte, vielleicht ist das kleine Mädchen Crane und der Crane die Hexe umgebracht oder sowas irgendwie.
Ja, aber es war auf jeden Fall klar, dass es kein kleines Mädchen ist, weil in dem Moment war das so unrealistisch, dass das kleine Mädchen nachts um 1:30 die Tür aufmacht und dann irgendwie auch so erwachsen redet. Ja, aber ich dachte, na gut, vielleicht kann Telltale einfach keine Kinderrollen schreiben. Aber es war klar, es ging ja die ganze Zeit um diese Lures oder wie das heißt, diese Verwandlungssprüche. Da ging es ja die ganze Zeit rum, von daher war es eigentlich relativ offensichtlich. Aber war trotzdem cool gemacht mit diesem Baum in der Wohnung. Habt ihr den Baum gelassen?
Ich habe den gelassen, ja.
Ja, ja. Ich hab die auch gelassen. Engagiert, ja.
Gegen nee, ich habe sie, glaube ich, nicht engagiert. Ich hab ihr nur den Baum gelassen und habe sie quasi in Ruhe gelassen. Aber ich glaube, engagiert habe ich sie nicht, wenn ich mich jetzt richtig...
Ich habe auch den mittleren Weg gewählt. Ich habe sie nicht ins Team geholt, sondern gesagt, so wenn, kann ich ja mal wieder mit der reden oder so ungefähr halt dann da, aber nicht jetzt dieses, okay, sei Mitglied des Teams. Das habe ich nicht gemacht.
Na, bin ja gespannt.
Hat sie zugestimmt dabei? Hat sie zugestimmt, Mitglied des Teams zu werden? Oder?
Ja, Zähne knirschend blieb ihr nichts anderes übrig. Ja.
Okay.
Das ist aber auch nicht gut, aber immer sowas, wo ich, das ging mir schon bei Walking Dead so, ich finde, Walking Dead funktioniert immer zweimal. Einmal, wenn du spielst und einmal, wenn du dich drüber unterhältst. Weil dann merkst du nämlich erst...
Wie ein gutes Chili.
Dann merkst du nämlich erst, das funktioniert ja im Prinzip dreimal. Also einmal, wenn es ist, einmal, wenn du dich drüber unterhältst und, naja gut, lassen wir das. Aber, dass man einfach dann immer noch mal merkt, weil selber hat man ganz oft das Gefühl, man ist da so drin gebunden in diesen festen Wegen und man drückt halt irgendwie zwei, drei Knöpfe und dann ist irgendwas passiert, dass man erst im Nachhinein, wenn man sich drüber unterhält, merkt, ach, ich hätte mich auch ganz anders entscheiden können und es hätte auch ganz andere Konsequenzen gehabt. Und das fällt mir während des Spiels gar nicht so oft auf, weil ich dann wirklich das Gefühl habe, ja, ich erzähle da halt nur meine eigene Geschichte.
Ja.
Deswegen ja, halt
ja gleichzeitig auch ein Zeichen dafür. Sorry,
mach du. Herrlich. Nee, ich wollte nur sagen, deswegen würde ich auch ein bisschen widersprechen. Ich weiß nicht, ob wer von euch beiden es eben gesagt hat, dass es eigentlich kein richtiges Spiel mehr sei. Also ich denke schon, das ist deutlich interaktiver, als man manchmal was schimpfend drüber sagen möchte halt. Oder man kann deutlich mehr machen. Also es gibt deutlich mehr Wege halt, als nur zu sagen, ja, ich kriege ja nur immer auf ja, weiter und dann muss ich mal kurz Reaktionstest machen und so. Also ich denke schon, es ist schon ein Adventure, würde ich schon sagen, nicht nur ein interaktives Puzzle oder Storybook oder wie man die gerne nannte da damals, Livingston und so, aber ist halt eben nicht ganz so ein typisches Adventure mit den ganzen Gegenständen kombinieren und die Dialoge sind auch eben halt arg reduziert und man kann sie nur einmal sprechen. Das ist vielleicht das Spannendste, du kannst eben nur einen Dialog einmal sagen und das war's dann halt, danach hast du Pech gehabt.
Das finde ich auch das Positivste daran. Also das nervt mich bei Adventuren oder auch bei Sachen wie Mass Effect tierisch, dass du Sachen fünfmal sagen kannst, das reißt mich immer total raus. Gerade diese Zeitdruck-Geschichten-Dialog-Auswahl, wisst, was ich meine? Das war auch immer das, was ich bei diesen Spielen eigentlich am besten fand, dass in dem Moment, wo du dich halt entschieden hast, musst du auch damit leben. Und diese Divergenz, dass es manchmal was anderes sagt oder bedeutet, als du da gelesen hast, finde ich bei den Telltale-Spielen nicht so extrem, wie du es vorhin gesagt hast. Also das ging mir bei Mass Effect viel öfter so, dass der was völlig anderes gemacht hat, als ich eigentlich erwartet hätte.
L.A. Noir war ja das schlimmste Beispiel. Da war es immer leichten Zweifel äußern und hast du das gedrückt und hat er irgendwie den Tisch umgeschmissen und hat irgendwie angefangen rumzuschreien und irgendwie Warnschüsse die Decke abzufeuern. Und da war so, ich wollte nur leichten Zweifel andeuten und nicht sofort irgendwie anfangen hier.
Habe ich jetzt den Jack Bauer-Knopf gedrückt?
Ja, ja, genau. Also da war die Diskrepanz zwischen dem, was man irgendwie meinte, was es bedeutet, und dem, was es dann tatsächlich ausgelöst hat, noch ein Tick größer. Und bei jetzt Telltale generell und Wolfermangers ist es ganz selten so, dass man sich denkt, oh, das hat er jetzt. Es gibt sogar eine Szene, wo er irgendwas sagt und dann merkst du, ich glaube, das ist sogar absichtlich so. Da sagt er irgendwas zu White und du denkst eigentlich, hey, das ist total beschwichtigend und total nett. Und sie versteht es aber irgendwie falsch und ist dann irgendwie so ein bisschen stinkig auf ihn. Und dann sagt er sogar zu sich so selber so irgendwie so, ja, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Oder das kam jetzt irgendwie anders raus, als ich das eigentlich irgendwie gedacht hatte. Also da ist es, glaube ich, Teil des Ganzen, dass du irgendwie auch absichtlich in dem Moment denkst, du sagst irgendwas anderes und beziehungsweise sie versteht das anders.
Jack Bauer mit 24 würde eigentlich gut als Telltale funktionieren, fällt mir gerade auf.
Ja, Zeitdruck und so. Das fiel mir beim dritten Teil aber doch zweimal auf, wirklich, wo ich sage, was ausgewählt habe halt. Und es war dann eben wirklich das, was du sagen, ja, ist doch schon okay, schwamm drüber. Da fing er dann an zu fluchen und zu schimpfen. Und ich sage, also Moment, ich habe doch eigentlich hier gewählt, Ruhe bewahren, ist schon in Ordnung und so weiter. Und das war bei den ersten beiden Episoden nicht ganz so stark.
Vielleicht ist das so ein Metagame da, weil die halt gemerkt haben, dass du einfach so ein kaltblütiger Killer bist und irgendwie selbst Zeugen tötest und so. Haben die jetzt gesagt, okay, jetzt lassen wir ihn so langsam die Kontrolle über seine Spielfigur verlieren. Damit er sich von seiner Spielfigur, das quasi so eine Art Form des Psychopathentums zwischen dem Spieler und der Spielfigur.
Eternal Darkness lässt grüßen. Oh.
Wie findet ihr denn die angedeutete Love Story so zwischen Bigby und Snow White?
Ja.
Ich habe sie gefunden.
Ja, super. Nee, weil ich glaube, das war auch das, was der, was Daniel meinte, dass man da ja einfach weiß, was in den Comics dann sein wird. Vielleicht war das damit auch gemeint. Also es ist ja schon relativ offensichtlich, dass der Bigby da mehr für Snow White empfindet. Aber deswegen fand ich auch die Episode 3 so spannend, weil er da ja so auch sieht, wie weit dieser oder wie empfindlich sie jetzt auf so ein Thema auch reagieren würde. Deswegen glaube ich, dass das durchaus noch sehr, sehr spannend werden könnte, wie sich das da so entwickelt mit den beiden.
Aber ja, aber das ist ja wieder das Problem, weil man halt schon weiß, auf was es hinausläuft, dann ist es für denjenigen dann doch weniger spannend, als wenn du jetzt halt so für uns, wir wissen halt nicht, auf was es hinausläuft. Und
ich möchte bitte auch nicht hören heute Morgen. Ich will ja nicht spoilern halt.
Ich habe noch keine Comics gelesen. Ich könnte ja nicht mal spoilern, wenn ich wollte, weil ich habe ja auch nur den gleichen Kenntnisstand wie du. Das ist irgendwie Episode 1 und 3, aber naja. Gut, aber trotzdem muss man auch wieder sagen, es ist ein gutes Telltale-Spiel. Wie gesagt, ich kann ja nur hoffen, dass sie diesen Track Record, den sie nach Walking Dead jetzt vorgelegt haben, dass sie den behalten und auch das Niveau halten. Aber ich befürchte halt,
es wird auch wieder ein Jurassic Park kommen.
Genau. Und ich befürchte immer noch, das Game of Thrones wird es sein. Aber gut, mal abwarten.
Wird das eigentlich auch ein Prequel? Weiß man das schon?
Da habe ich noch gar keine Infos dazu, was da.
Weil das wird ja genauso schwierig. Die Bücher sind ja noch nicht mal zu Ende geschrieben. Es muss ja wahrscheinlich entweder ein Prequel oder eine Parallelgeschichte werden, so wie bei The Walking Dead. Was ja eigentlich die cleverste Variante ist, ehrlich gesagt.
Eine Parallelgeschichte?
Was machen die denn bei der TV-Serie überhaupt? Ne? Hören die dann irgendwann auf, wenn die Bücher durcherzählt sind, oder gehen sie dann auch irgendwie in Parallelgeschichten rein? Ich habe noch nicht gesehen aus dem Grunde, weil ich sage halt, ich habe noch die Bücher nicht zu Ende studiert, aber die gibt es auch noch gar nicht alle. Von daher,
Also es gibt ja mehrere Sachen jetzt. Die TV-Serie merkt man schon, wie die langsam das Erzähltempo ein bisschen gespreizt wird. Also ich habe jetzt die vierte Staffel, läuft gerade aktuell, ne? Die habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Aber in der dritten merkst du schon, dass die dritte Staffel nicht mehr quasi mit dem dritten Buch aufhört, sondern die dritte Staffel hört halt irgendwo so in der Mitte vom dritten Buch auf und da merkst du, okay, Staffel 4 wird wahrscheinlich jetzt das dritte Buch erstmal abschließen und du merkst, sie fangen jetzt langsam an, das ein bisschen zu spreizen und das vierte Buch wahrscheinlich wird dann wahrscheinlich über 2 oder 3 Staffeln erzählt werden, weil sie halt einfach merken, okay, in dem Tempo, wie wir am Anfang vorgelegt haben, nämlich, dass jedes Buch eine Staffel ist, so nach dem Motto, da sind wir halt in 5 Jahren durch und dann hat er immer noch nicht sein 6. Buch oder was jetzt gerade gewartet wird, geschrieben. Und es ist ja sowieso, es steht ja zu befürchten, dass das wahrscheinlich sowieso nie zu Ende geführt wird, weil der wahrscheinlich stirbt, bevor er es abschließt.
Ja, ja.
Ist, glaube ich, sehr das wahrscheinlich.
Bei dem Tempo.
Oder 7 schreiben, wie wollt ihr schreiben davon? Bei 7 Stück und jetzt ist irgendwie Ende 60 oder so, das könnt ihr noch hinbekommen, oder nicht?
Wenn man sagt, okay, der ist älter schon. Ich glaube, der geht auf die 80 schon zu und
Ui, okay.
Also angeblich soll er ja, ich weiß aber auch nicht, ob das nur so ein urbaner Netzmythos ist oder ob es das wirklich so, ob er das so gesagt hat, soll er ja quasi das, die Geschichte in den Grundzügen und den, wie es ausgeht, alles schon festgehalten haben und in seinem Safe deponiert haben, der aber nur geöffnet werden darf, wenn er stirbt.
Ja, cool, dann kann der Roland das ja zu Ende schreiben.
Genau, ja. So war der Plan. Also ich glaube, Rolands Name ist auch explizit gefallen, als er dann irgendwie gesagt hat. Also er wünscht sich 2 Leute, Tom Clancy, der ist jetzt halt leider auch schon tot, oder Roland Aussehnert, um das zu Ende zu schreiben. Das war der Deal.
Ui, dann muss ich aber mehr schlafen und mich gut ernähren, damit ich das Ganze irgendwie noch erlebe, dann das Ende der Schreiberei.
Das schaffst du schon, glaube ich, da. Wir vertrauen dir da.
Herrlich.
Gut.
Wollen die auch noch ein Spiel machen. Nee, also von daher drücken wir die Daumen, dass die weiteren Telltale-Spiele auf dem Niveau bleiben. Das kann ruhig so weitergehen. Und bitte, 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 die hören uns ja natürlich, bringt doch endlich die zweite Staffel von den Monkey Island Tales. Die fand ich echt gut.
Ja. Und bitte, bitte das Tempo ein bisschen erhöhen. Also lieber ein bisschen warten. Also die sollen von mir aus dann die erste Episode von irgendwas, von einer neuen Staffel oder sowas erst veröffentlichen, wenn sie eigentlich schon an der letzten arbeiten. Und halt sagen, ja gut, da brauchen wir jetzt noch irgendwie 2 Monate fürs Fertigmachen und ein bisschen Polish und so. Und dann hauen wir jetzt die erste raus, weil wir dann wirklich auch diesen Zeitplan von, sagen wir mal, 3 Wochen maximal einen Monat Veröffentlichung einhalten können. Das ist mein Wunsch.
Da stimme ich jetzt zu, wobei ich zu bedenken gebe, was mal spannend wäre herauszufinden, ob die Designer sich von den Entscheidungen, die die Leute treffen, beeinflussen lassen, zu sagen, okay, 80% der Spieler bringen einen um, dann sagen sie so, dann müssen wir jetzt aber neuen Content so schreiben, dass wir auch noch was haben für den brutaleren Wolf, wenn du weißt, was ich meine.
Es kann natürlich sein, dass sie das irgendwie in Betracht ziehen, ja. Interessant. Wir müssten mal jemanden kontaktieren von Telltale, irgend so einen Designer, Storywriter, da sitzt bestimmt jemand, den wir irgendwie, der aus Deutschland ist oder so. So, da mal die Flügel aufbreiten. Du kannst auch
amerikanische Leute befragen. Zufällig ist der Mann einer guten Freundin von mir bei Telltale. Ich kann den ja mal unauffällig anfragen.
Und, ja, mach das.
Sagen, ist doch, hey, ist das gut. Macht ihr eigentlich, lasst ihr euch beeinflussen von den Umfragen. Ich kann ja mal antweeten, mal gucken. Könnt ihr mal gucken, mein Twitter aussehen hat. Könnt ihr mal beobachten. Ich werde den mal anfunken gleich nach dem Podcast.
Oh ja, das machen wir. Das ist gut. Schön. Dann danke ich dir für den Besuch, Roland. Dann denke ich, schließen wir den Podcast hier zu für die dritte Episode. Die vierte ist ja immer noch nicht mal angekündigt jetzt. Ich glaube, einen Trailer gibt's.
Sommer, mal, sagen kommt Sie, ne? Sommer 14.
Also im Dezember können wir uns dann wahrscheinlich über den Abschluss nochmal unterhalten, ob das alles
sehr so gerne. Ich bin auch gerne bei der vierten wieder dabei und zum Fachsimpeln. Also, denn ich sage auch mal, dass jetzt von den Telltale-Spielen bisher ist das hier mein Favorit. Auch wenn alle sagen, wie kann man nur Walking Dead noch viel besser sein? Naja, also ich finde das hier vom ganzen Ambiente und vom wirklich Comicbuch nachspielen und Atmosphäre und alles drum und dran, da bin ich, das ist hier mein ganz großer Favorit. Also
das Zombies ist halt kann man auch was nur ganz Neues.
Genau. Ja, richtig. Eben Zombies kann ich nur endlich oft sehen. Irgendwann habe ich auch genug Zombies gesehen.
Ja, genau. So ging es mir nämlich auch, dass ich halt auch so, und da hat man halt die Walking Dead-Serie gesehen, die für mich persönlich auch irgendwie in Staffel 3 enorm nachgelassen hat. Und dann war das halt wieder so, ja, Zombies und Walking Dead und sonst was. Und ich finde, das war jetzt für mich was komplett Neues, wo ich mich halt auch erstmal an dieses Universum gewöhnen musste, beziehungsweise mich drauf einlassen musste.
Ja. Gut, dann machen wir das. Dann treffen wir uns zur vierten Episode wieder im Sommer.
Alles klar.
Und mal schauen, ob dieses Noir-Ambiente auch im Sommer funktioniert.
Das sehen wir dann. Richtig, richtig, richtig. Hier sowieso, weil hier dann draußen der Nebel um die Laternen schleicht, weil wir hier keinen richtigen Sommer haben in San Francisco. Bei euch wahrscheinlich etwas anderes, bei Hitzewellen in Deutschland.
Na gut. Dann danke für den Besuch, habe ich schon gesagt. Grüße nach San Francisco und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank und bis dahin. Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.